Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ganz genau, schönen Sonntag, guten Tag.
Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahrern. Würdest du eigentlich sagen, dass für dich Autogeräusche immer Musik sind?
Naja, solange man sie noch hören kann, kann da das eine oder andere schöne Obertönchen dabei sein.
Was ist so dein Lieblingsgeräusch an so einem Auto?
Ich glaube, die tiefen Frequenzen, die finde ich angenehm. Die so richtig einen schönen Beat schlagen, wie so ein V8, so ein alter stampfender, wunderbar. Ja, genau. Oder eine Harley, so im Rhythmus eines langsam galoppierenden Pferdes.
Kannst du verstehen, dass Autogeräusche für andere Leute Lärm sind?
Kann ich verstehen, die bedauere ich auch, denn teilweise sind die auch so ahnungslos, dass sie selbst richtig schöne Geräusche überhaupt nicht zuordnen können.
Sie merken schon, der adäquate Fachmann über ein Gespräch über Verkehrslärm wäre der Autopapst nicht, deswegen haben wir uns da heute jemand anderen geholt. Also Verkehrslärm heute eins unser Thema und natürlich auch Audienz mit dem Autopapst, wenn sie denn welche brauchen, 0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
So, und loslegen wir mit der ersten Audienz. Helfen ist doch einfach, sagen wir mal, was dir so in den Fingern kribbelt geradezu.
Nur weniger, aber ich fühle mich danach besser.
Und ich meine, nur drüber reden und nicht selber Hand anlegen müssen, hat ja auch was Schönes.
Stimmt, die Fingernägel leiden nicht so furchtbar und vor allen Dingen gibt es keine Meckereien wegen zerrissener Hemden.
Ja, oder ob es dann überhaupt auch richtig ist, was du sagst.
Jetzt, hör mal, davon gehe ich natürlich aus.
Ja. Na, wir probieren es mal wieder aus mit Bernd. Hallo.
Ja, hallo, moin moin.
Bernd, wie kann er Ihnen denn helfen, der Autopapst?
Ja, unser Peugeot 306 Cabrio, Baujahr 97, 1,6 Liter, 65 Kilowatt, mag nicht mehr so. Er wurde täglich gebraucht bis Ostern. Dann waren wir eine Woche verreist und kamen wieder und dann mochte er nicht anspringen. Der Anlasser orgelte noch durch, zur Werkstatt gefahren. Die haben ihn dann zwecks Auslesen des Steuergerätes zu Peugeot gebracht. Die haben dann Tage später angerufen und gesagt, das Steuergerät könnte nicht erreicht werden, also offensichtlich keine Kommunikation möglich. Es müsste für 1200 Euro ein neues Steuergerät investiert werden.
Okay, jetzt lass mich raten, dann hast du ein neues Steuergerät gekauft und es hat nichts gebracht, richtig?
Nein, 1200 Euro ist dann schon etwas grenzwertig bei dem Restwert vom Auto. Es gibt Spezialfirmen, die sich um Steuergeräte kümmern. Das Steuergerät habe ich hingebracht, ein Austauschgerät bekommen, wo, glaube ich, das RAM umgesetzt wurde, angeblich ohne Wegfahrsperre, habe es eingebaut. Es sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, aber er springt nicht an.
Er springt nicht an, immer noch, also mit keine Veränderung.
Auch mit dem Ersatzsteuergerät auch keine Veränderung.
I love this case.
Pass auf, wenn ich sag dir jetzt, woran es wahrscheinlich liegt, nach dieser Pause, nach dieser Urlaubspause, gab es Kontaktkorrosion an irgendeiner Stelle. Deswegen ist auch das alte,
beleidigt.
Deswegen ist auch das alte Steuergerät nicht erkannt worden. Und es gibt eine weitere Stelle, wo ein Kontaktproblem auftaucht. Und zwar höchstwahrscheinlich aus meiner Erfahrung heraus mit, weiß ich nicht, 67% Trefferquote, beim OT-Geber, beim Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, wie immer der heißt, der sendet seine Stellung nicht ans Steuergerät und deswegen gibt es keine Zündung.
Und das hätte die Werkstatt nicht selber feststellen können?
Nein, weil sie ja keinen Kontakt dazu hat.
Bernd, bitte gib dich damit zufrieden, was ihr gesagt habt. Bitte, bitte. Schönen Sonntag noch.
97% sind besser als 1200 Euro für ein neues Steuergerät.
Ja, was mache ich jetzt?
Neues, also wahrscheinlich reicht einmal den Stecker auseinanderziehen und mit Kontaktspray besprüht wieder zusammenstecken.
Das heißt, das alte Steuergerät war wahrscheinlich gar nicht defekt.
So ist es. Viel Erfolg, tschüss.
Wenn's hilft, danke.
Tschüss, ciao. Bernd. Hoi, weiter geht's mit Aische. Hallo, Aische.
Hallo, Aische. Ja, ich habe seit 10 Jahren einen Opel Corsa, also 2003er Baujahr. Und bis jetzt war es auch super und letztes Jahr fing es halt an. Da fing bei der Autofahrt die Abgaslampe an zu leuchten und ADAC gerufen und der hat die Zündkerze ausgetauscht. Danach habe ich die Zündkerzen alle austauschen lassen. Dann hatte ich das Problem wieder. Also jedes Mal, wenn diese Lampe kommt, dann zieht er einfach nicht. Das heißt, auf der Autobahn fahre ich dann so 60 oder 70.
Notlauf.
Und dann wurde auch so da, wo die Zylinder reinkommen, die Zündkerzen reinkommen, dieses Teil, was oben drauf steckt, auch ausgetauscht. Und dann fing irgendwann an, der Wagen nicht mehr anzuspringen. Dann wurde die Benzinpumpe ausgetauscht.
Aber warte mal, Aishi, hat denn mal irgendjemand den Fehlerspeicher ausgelesen?
Ja, der ADAC macht das die ganze Zeit.
Und was steht da drin?
Der erste und der dritte Zündkerze, da gibt es wohl ein Problem.
Moment, ja? Um die Sache abzukürzen. Die haben nicht die Zündkerzen haben ein Problem, sondern da gibt es Zündungsprobleme. Und die erste und die dritte, die hängen, glaube ich, an der gleichen Zündspule. Und ich vermute, es ist eher die Zündspule. Hat die schon mal einer getauscht?
Ja, ausgetauscht.
Ja, okay. Gut, dann würde ich jetzt einen Kompressionstest machen und einen Kompressionstest.
Aha, okay.
Und wenn der nicht zufriedenstellend ausfällt, also zu niedrige Werte hat, dann ist liegt die Vermutung nahe, dass der Zylinderkopf bzw. die Ventile ein Problem haben, zu alt sind, undicht werden und eben eine Verbrennung nicht mehr stattfinden kann. Der Motor hat einen Klopfsensor, der detektiert das und schaltet dann eben auf Notlauf, weil die Abgasqualität anfängt zu leiden. Also es könnte auch eine teure Reparatur werden.
Oha.
Eische, schönen Sonntag trotzdem.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Danke euch. Tschüss.
Du hast gemerkt, ich bin schon in die innere Immigration gegangen heute.
Wie ist
bei den
Fällen. Wie ist es da?
Ach, sagen wir mal, nicht so problematisch wie diese ganzen Leidensgeschichten. Das sind ja Anamnesen, da fallen einem ja die Ohren ab. Wenn einer schön Geige spielt, dann empfinden wir das als schön. Wenn einer gerade erst dabei ist, Geige zu lernen, dann ist das Horror für die Ohren. Bei Vogelgezwitscher und Froschquaken würden die meisten sagen, schön. Motorengeräusche findet vielleicht noch der Autopapst schick, aber Straßenlärm und Verkehrsgeräusche, da werden die meisten sagen, das mögen sie nicht so gerne. In Berlin ist Lärm definitiv ein Thema. Deswegen hat die Senatsverwaltung für Umwelt auch die Initiative Leises Berlin gestartet und hat innerhalb eines Monats 3000 Vorschläge bekommen, wie und wo man denn vor allem motorisierten Lärm in der Stadt verringern könnte. Doch warum stören wir uns eigentlich so sehr an Verkehrslärm? Und ab wann ist ein Geräusch für unsere Ohren schön oder scheußlich?
Und genau dieser Frage gehen wir jetzt nach dem Gespräch mit Brigitte Schulte-Fortkamp, Expertin der Lärmwirkungsforschung und Professorin an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt Psychoakustik. Schönen Sonntag, Frau Schulte-Fortkamp.
Ja, schönen Sonntag.
Sie haben etwas übrig für Autos und Ihre Motorengeräusche, wie wir erfahren haben. Welcher Motor klingt denn in Ihren Ohren wie Musik?
Das ist der Motor, der natürlich voll klingt, der voll rund ist und einen guten Sound macht. Aber der klingt gut, der gefällt mir. Aber ich weiß natürlich auch, der gefällt anderen nicht, weil er unter Umständen stört.
Ist Lärm denn immer gleich Lärm oder anders gefragt, wann wird aus einem Geräusch plötzlich Lärm?
Also Lärm ist ja so etwas wie ein unerwünschtes Geräusch und immer dann, wenn Geräusche auftauchen, die in eine Situation nicht passen, dann werden sie sehr schnell zu Lärm. Dabei müssen sie nicht mal besonders laut sein.
Warum ist denn aber zum Beispiel Verkehrsgeräusch, was ja in der Stadt eigentlich gar nicht unerwartet ist, so unerträglich für viele? Also ich meine, wetten zu können, dass Froschquaken zur Paarungszeit wahrscheinlich viele Dezibel über Verkehrslärm liegt. Das aber ist ein schönes Geräusch für unsere Ohren.
Naja, das ist ein schönes Geräusch, wenn man es ab und an hört. Wenn man es permanent hören würde, würde man das auch nicht als schön empfinden. Und bei den Verkehrsgeräuschen ist es so, es ist eigentlich kein Rätsel, weil das sind Geräusche, die einige mögen, andere nicht mögen. Und da liegt etwas dahinter, dass man zum Beispiel in der Lärmwirkungsforschung sagt, wenn man etwas verhindern kann oder vermeiden kann bei einem Geräusch, dann ist das okay und man lastet es sozusagen einer Person an oder nicht. Und das hat etwas damit zu tun, ob man Verkehrsgeräusche mag oder nicht. Wenn man selber schön den Sound macht beim Auto, findet man das toll. Wenn man dann an der Straße steht und jemand anders macht das, dem man sowieso nicht leiden kann, ist es etwas ganz anderes. Und wenn das in der Nacht passiert, dann ist es nochmal doppelt schlimm.
Was stört uns denn bei Autogeräuschen am meisten? Die Frequenz oder der Schallpegel oder die Farbe des Autos möglicherweise?
Nee, der Verursacher meistens. Weil man meint, also man muss es nicht so machen. Und natürlich, wenn es besonders hart aufgedreht ist, dann mag es keiner, wenn es sei denn, es ist jemand, der dieses Auto, das diesen Sound macht, besonders mag.
Sind wir denn eigentlich über die Jahre anfälliger geworden, was so ein Missempfinden von Verkehrslärm betrifft? Denn ich meine, früher waren die Autos ja eigentlich tendenziell sogar noch eher lauter.
Ja, wir sind natürlich empfindlicher geworden, weil eigentlich die Geräusche an der Quelle leiser geworden ist und weil, wenn man über, sagen wir, etwas leiseren oder besseren Sound oder wohlklingenderen Sound redet, dann hat das auch was mit Komfort zu tun. Und wenn dieses Komfortempfinden, das neu erworbene Komfortempfinden gestört wird, dann hat das auch damit etwas zu tun, dass man empfindlicher wird und es ablehnt.
Das heißt also, die ganzen Bemühungen, die vom Gesetzgeber und der EU zur Lärmdämpfung durchgeführt wurden, die sind schon fast wieder kontraproduktiv. Es ist jetzt so leise, dass es noch störender ist, wenn es mal laut wird.
Ja, ich meine, das ist wirklich eine ganz tolle Frage, weil wir wissen ja, in einigen Umgebungen muss sozusagen ein bestimmtes Klangbild vorhanden sein, damit die Umgebung auch zur Wirkung kommt. Trotzdem würde ich nicht sagen, die Maßnahmen waren also sozusagen unsinnig oder sind in die Leere gelaufen. Es ist wichtig, dass sozusagen ein Klangbild entsteht, das gefällt, aber das muss eben auch in jede Situation passen. Und das ist genau die Herausforderung, die bestehen bleibt.
Ihr Schwerpunkt ist ja Psychoakustik und wir reden jetzt auch über Gefallen oder nicht Gefallen, schön empfinden oder nicht schön empfinden. Ab wann ist denn so ein Verkehrslärm aber auch tatsächlich schädlich?
Naja, der ist immer, also Verkehrslärm schädigt nie die Ohren. Also sei denn, man steht neben einem Fahrzeug, was plötzlich über 100 dB macht, das gibt es aber eigentlich selten. Das Problem ist, dass die Verkehrsgeräusche dann schädlich sind, wenn sie in der Regel, wenn sie in der Nacht auftauchen, Straßenverkehrsgeräusche, den Schlaf unterbrechen, dadurch zu Stress führen und dann eben auch zu Krankheiten führen. Das ist sozusagen das, was die Geräusche schädlich macht. Oder wenn sie permanent da sind und Arbeitsvorgänge etc. oder andere Dinge unterbrechen.
Leises Berlin, so heißt die Initiative des Umweltsenats. Was ist denn Ihrer Meinung nach davon zu halten? Netter Versuch oder bringt das wirklich was?
Ich glaube, es wird etwas bringen, weil und zwar aus dem Grund, weil die Bürgerinnen und Bürger mit eingeschaltet sind. Sie können sozusagen ihre Vorschläge einbringen. Und es gibt sicher auch, und ich weiß, es gibt auch Diskussionsforen dazu, dass sozusagen das, was jemand wünscht oder betrachtet in seiner eigenen Umgebung für wichtig hält, da eben auch Experte oder Expertin ist, das unter Umständen dann umgesetzt wird. Und von daher ist es echt eine große Chance.
Guter Lärm, schlechter Lärm. Über das Hörempfinden von Straßenlärm sprachen wir mit Brigitte Schulte-Fortkamp. Sie ist Expertin der Lärmwirkungsforschung und Professorin an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt Psychoakustik. Und wir sagen herzlichen Dank. Einen schönen Sonntag noch.
Ja, schönen Sonntag.
Adieu.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Genau, beide am Drücker.
Hallo und herzlich willkommen. Fährst du eigentlich auch Fahrrad?
Gelegentlich ja. Ich hab so ein paar Fahrräder. Natürlich bin ich nie mit meinen Fahrrädern zufrieden. Es gibt immer was zu optimieren. Ja. Mal stimmt der Sattel nicht, dann ist der...
Soweit war meine Frage doch gar nicht. Okay. Also gleich bist du am Schrauben. Ja. Fährst du damit auch einkaufen?
Nee, gar keinen Fall.
Nee.
Nein, ist mir zu unpraktisch, weil die Mengen, die ich einkaufe, kann man mit dem Fahrrad nicht transportieren.
Wie falsch du aber doch tatsächlich mit dieser Einstellung liegst, das werden wir gleich erfahren, denn es gibt die Idee des Bike-Shoppers. Mehr dazu erfahren Sie gleich bei den Sonntagsfahrern. Man kann sich Pizza bringen lassen oder die gesunde Gemüsekiste vom Land. Getränke werden geliefert, die großen Supermärkte liefern nach Hause. All das machen Autos, klar, oder Kleinlaster. Wieso eigentlich klar, dachten sich zwei fahrradbegeisterte Österreicherinnen und erfanden das Bike-Shoppen, den Bike-Shopper.
Und die beiden jungen Damen, die sind jetzt hier bei uns bei den Sonntagsfahrern am Telefon, Julia Kopicek und Julia Simon. Schönen guten Tag, meine Damen.
Hallo.
Bike-Shopper, was macht der genau? Ist das eine Art Fahrradkurier für Selterkästen?
Ja, so könnte man das bezeichnen. Kunden übermitteln dem Bike-Shopper ihre Einkaufswünsche via Telefon oder E-Mail. Und der Bike-Shopper besorgt dann die Einkäufe beim nächstgelegenen Kreis, zahlt sie dort auch und liefert dann die Ware aus. Bei der Übergabe erhält dann der Bike-Shopper den im Geschäft bezahlten Betrag zurück und es besteht die Möglichkeit, dass der Bike-Shopper auch noch Trinkgeld erhält.
Frau Simon, Sie hatten die Grundidee, jemand erledigt kleine Einkäufe per Fahrrad. Wie sind Sie denn dann da drauf gekommen?
Also ich wohne in einem kleinen Ort, wir haben noch einen Kreisler und ich kann meine Einkäufe eigentlich zu Fuß erledigen. Und viele Einwohner unserer Ortschaft fahren aber auch mit ihren Fahrrädern dorthin und haben einfach einen Einkaufskorb mit. Und ich habe mir schon öfter gedacht, warum könnte nicht ein Radfahrer zum Kreisler fahren und mehrere Personen mit dem Fahrrad dann beliefern? Und habe diese Idee dann aber eigentlich nicht weitergedacht, bis wir dann im März dieses Jahres von unseren Professoren an der Uni das Semesterthema mit dem Schwerpunkt Radfahren erhalten haben. Und wir sollten eben als Anfangsprojekt an den Wettbewerben von VeloCity und Departure.
Was ist denn aber dann jetzt erstmal grundsätzlich anders als an so herkömmlichen Bringdiensten oder Lieferdiensten?
Naja, dass es mit dem Fahrrad eigentlich durchgeführt wird. Also nicht mit einem Auto oder mit einem Pkw, sondern wirklich mit dem Fahrrad. Und wir sind davon ausgegangen, dass das Ganze auf freiwilliger Basis passiert. Das ist quasi so wie ein Verein und die Fahrradfahrer machen das als Freizeitbeschäftigung, können Geld dabei verdienen. Sport ist es quasi auch.
So eine Art Mitkaufzentrale, angelehnt an Mitfahrzentrale
genau,
quasi.
Sozusagen.
Und die Idee ist ja auch, dass es tatsächlich im besten Fall jung für alt macht, also auch noch so eine Art Verständigung über die Generationen hinweg mit sich bringt.
Ja, genau, das ist eigentlich unser Ausgangspunkt. Also wir haben uns gedacht, es gibt sehr viele Schüler, Studenten, die vielleicht am Nachmittag Zeit haben und sich ein bisschen Trinkgeld verdienen wollen und die könnten dann eben für die verschiedenen Personen die Einkäufe erledigen.
Was haben Sie denn in den Vordergrund gesetzt? Einmal die Zuverdienstmöglichkeit für junge Leute, für Studenten, die sozialen Kontakte zwischen Jung und Alt oder möglicherweise auch die ökologische Komponente, denn mit Fahrrädern gibt es ja keine Abgase.
Das Thema war eigentlich Fahrrad, das war für uns vorgegeben und das war für uns eigentlich von Haus aus das Thema der Umweltschutz und dann haben wir eben gesagt, auch dieser Generationenkontakt, das war das Zweite, wo wir gesagt haben, das wäre eigentlich eine sehr gute Idee, das mit dem Umweltschutz, also das Fahrrad mit zu verbinden.
Und die Idee hat mächtig eingeschlagen, wurde auch schon mit Preisen versehen auf der Velocity-Konferenz, die jährlich in Wien stattfindet. Und Sie haben tatsächlich auch mal den Realitätscheck gemacht. Okay, jetzt würde ich sagen, was ist denn da anders, als wenn ich mit meinem Fahrrad-Einkaufskorb vorne einkaufen fahre? Also was heißt ein Realitätscheck? Was ist Ihnen denn da anderes passiert als mir beim Einkaufen?
Nein, ich habe eigentlich nur mal einen Versuch für mich gestartet, um zu schauen, wie könnte so dieser Vorgang ablaufen. Also ich habe quasi Verwandte angerufen und habe sie darum gebeten, ob sie nicht irgendwelche Einkaufswünsche haben. Die haben sie mir dann durchgesagt per Telefon und ich habe dann einfach mein Fahrrad und meinen Korb genommen und bin zu unserem Kreisler gefahren. Und danach habe ich die Waren ausgeliefert und ich war eigentlich in nicht mal einer halben Stunde fertig, weil ich habe dann eben gemerkt, dass das Fahrrad auch mit vollem Korb nicht schwerer zu lenken oder zu fahren ist. Und meine Probekunden quasi, die haben dann gefragt, ob ich nicht die nächsten Tage wieder Bestellungen für sie holen könnte und waren sehr begeistert und haben mir dann eben Trinkgeld gegeben. Also das war nur für mich ein Selbstversuch, ob dieser Service angenommen wird.
Und schon haben Sie einen Studentenjob gefunden. Das ist aber natürlich nicht der Sinn. Wann soll denn das Ganze tatsächlich vielleicht so irgendwo ausgeübt werden? Ich meine, bisher ist es ja nur eine Idee.
Also wir könnten uns eben gut vorstellen, einen längeren Probelauf zu starten über ein paar Wochen. Wir sind gerade in der Planung, weil wir eben sehr überrascht waren, dass unser Projekt so gut angekommen ist und weil uns das so freut. Jetzt sind wir total begeistert und versuchen eben jetzt gerade zu schauen, wo könnten noch Kleinigkeiten ausgebessert werden, wie könnte die Terminaufteilung der einzelnen Radfahrer funktionieren, welche Kreisler, welche Supermärkte könnten angefahren werden, wo könnte dieser Probelauf stattfinden. Das sind momentan die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Ein österreichisches Wort muss ich jetzt noch konkret lernen. Was ist der Kreisler?
Ach so, der Kreisler, das ist ein kleiner Nahversorger, ein Supermarkt im Ort. Der ist von Privatpersonen meistens.
Also der Tante-Emma-Laden auf Österreichisch, der Kreisler.
Genau, ja. Genau.
Wieder was gelernt. Bikeshopper, noch nur eine Idee, aber vielleicht der Bring- und Lieferdienst der Zukunft. Ausgedacht von Julia Kopicek und Julia Simon aus Österreich. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Dankeschön.
Wir wünschen viel Erfolg. Tschüss.
Danke, wiederhören.
Die Sonntagsfahrer am Sonntag logischerweise. Hattest du eigentlich jemals in deinem Leben, Andreas, einen Ferrari?
Ich bin mal in einem gefahren, also war nicht mein eigener, aber ja. Ich bin offen gestanden, dir kann ich ja sagen, Patricia hört ja gerade keiner zu, ich mag Ferrari nicht. Nicht, weil das Auto mich nicht faszinieren würde es wahrscheinlich, aber die Klientel, die normalerweise da drin fährt, die sehe ich am liebsten von hinten.
Du bist ja voller Vorurteile.
Ja, bin ich, aber ja, kann
wer
ich
hätte
doch,
das gedacht?
Darf ich doch, oder?
Ja.
Ich finde die aber schon toll, die Geschichte Enzo Ferrari und seine, meine Autos bleiben rot, also Autos ohne Werbung im Wettbewerb, toll.
Ja, es geht heute in unserem Fahrzeugbrief um den Ferrari 308.
Mhm. 3 Liter Hubraum, 8 Zylinder.
Richtig. Und bekannt auch als der Ferrari eines ganz bekannten Serienheldens.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Man hört verzerrte Gitarren. Der Detektiv hat es eilig wegzukommen. Er haut den Gang rein, grinst und gibt Gas. Sein offener Sportwagen stellt sich leicht quer und reißt einige Meter Grasnarbe aus dem Boden, bevor er vom Seitenstreifen aus die Straße erreicht. Es ist diese Sequenz aus dem Vorspann von Magnum, die bis heute mit dem Ferrari 308 in Verbindung gebracht wird. Der Detektiv fuhr seinen roten Supersportwagen über die sonnenüberfluteten Straßen Hawaiis und machte den Magnum Ferrari damit zu einer Ikone. Luciano Favaron hat seinen eigenen 308 in der Garage. In seiner Hamburger Werkstatt schraubt er an Kunden-Ferraris. Den Magnum-Wagen liebt er, weil der ein Auto mit Persönlichkeit ist.
Natürlich, mit diesem Auto kann man nicht so erst und zweite Gang voll Gas geben, weil das ist alles so ein bisschen zu schwer, das Auto für das Motor. Bremsesystem ist auch nicht das Gravierste, wo man sagt, oh wow. Deswegen muss man ein bisschen mit das Auto vorsichtig fahren. Meine Frau hat auch versucht zu fahren, hat die nach 3 Meter hatte sie ja früher, weil ich sagte, das ist alles so schwer gegen ihn. So ein Auto muss man lieben, so fahren, sonst hat es keinen Sinn.
Favaron liebt seinen Ferrari 308. In den 70er und 80er Jahren war er das Einstiegsmodell der Sportwagenschmiede. 308 stand für 3 Liter Hubraum und 8 Zylinder. Rund 250 Stundenkilometer Spitze und gut 6 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 waren damit möglich. Aus heutiger Sicht ist das zwar gut, aber ein getunter Golf kommt auf ähnliche Werte.
Doch weil er der Schnellste sein will, fährt wohl heute kaum jemand den Magnum Ferrari. Es ist der Mythos, der röhrende Sound, der Mittelmotor hinter dem Fahrer. Und natürlich diese ganz besondere Farbe, findet auch Ferrari-Profi Luciano Favaron.
Rot ist Ferrari-Mythos. Das ist auch die Form. Ich habe auch welche gesehen, schwarz. Sieht auch gut aus. Aber schwarz, ist, weiß ich nicht, da gibt das Herz. Mache mich blum blum bei mir. Also das ist emotional immer, das ist immer eine schöne Form. Das ist nur Ferrari noch, ein echter Ferrari noch als Enzo gelippert.
Noch entstanden unter der Regie des legendären Firmenpatrons Enzo Ferrari und berühmt gemacht durch einen Detektiv auf Hawaii. Angeblich hätte Thomas Magnum ja eigentlich einen Porsche fahren sollen. Doch die Italiener waren schneller. Der 308 wurde Legende.
Der Fahrzeugbrief. Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Sie war das Gesicht von RTLs Explosiv in den 90ern. Dann wurde sie clever mit der Show Die Wissenschaft, half Mietern in Not und enthüllte die Tricks der großen Zauberer. Und ab kommenden Dienstag ist sie Insiderin. Wieder zusammen mit Wiegald Boning moderiert sie die neue Wissensshow Die Insider, zu sehen auf Sat.1 Gold. Sie ist die Fernsehmoderatorin Barbara Ehlichmann. Und abgesehen davon, dass sie auch gerne Auto fährt, reist sie in dieser neuen Wissensshow mit einem Mikro-Shuttle quer durch den menschlichen Körper. Und jetzt direkt in unsere Ohren. Hallo Barbara Ehlichmann.
Hallo, guten Tag.
Mit dem Mikro-Shuttle durch den menschlichen Körper, wie müssen wir uns das praktisch vorstellen?
Also praktisch ist es so, dass Wiegald Boning und ich in einem Modell von diesem Shuttle im Studio sitzen und so tun, als ob wir beispielsweise gerade von einer großen Virenzelle bedroht werden oder runtergeschluckt werden oder am Ende wieder ausgeschieden werden. Tatsächlich sind wir vor einer grünen Wand und alles wird hinterher am Computer dazugerechnet und hübsch bunt gemacht und anschaulich. Ja, und wir erleben wahnsinnige Dinge, ohne sie tatsächlich zu erleben.
Das ist wahrscheinlich so eine moderne Version von U2000, Tauchfahrt des Grauens?
Ja, oder verrückte Reise durch den menschlichen Körper. Also da gibt es einige Inspirationen für dieses Format, aber ich denke, so wie es jetzt ist, wie es optisch aufbereitet ist, hat es das noch nie gegeben. Das war eine ganz reizvolle Arbeit für mich, weil ich ja gar keine Schauspielerin bin und aber dauernd so tun musste, als wäre ich eine.
Ja, wie macht man das denn, wenn dann gar keine Riesenviere auf einen zukommt?
Ja, man stellt sich das vor und schreit, zum Beispiel, ne? Und dann denkt man, da kommt jetzt eine Riesenviere und ansonsten verlässt man sich auf Wiegald Boning, der das alles noch viel besser kann als ich.
Wohin geht denn die erste Reise im menschlichen Körper am kommenden Dienstag?
Oh, die erste Reise, so war zumindest geplant, ist, dass wir erstmal runter in den Mund kommen und ins Auge und dann so in den Regionen unterwegs sind. Aber hinterher kommen noch ganz tolle Regionen des menschlichen Körpers. Beispielsweise erlebe ich, wie ein Samenfaden vom Mann in die Frau rübergeschubst wird, geschleudert wird und dann auf eine Eizelle trifft. Also das ist alles
welches Geräusch
unfassbar.
Machen Sie, welches Geräusch machen Sie dann, wenn das so ganz, ganz groß neben Ihnen passiert?
Ich weiß es nicht. Das möchte ich jetzt nicht vormachen. Das ist Radio.
Die wichtige Frage, wir sind ja eine Autosendung, ist natürlich, wer steuert dieses Shuttle? Sie oder hat der Wiegald sich ans Steuer gedrängelt?
Oh, also ich war, hätte er vielleicht gerne, aber ich bin ja nicht so eine geschmeidige Nebenblondine, wie man das sich vielleicht als Autofahrer wünscht. Nein, also wir können beide diese Shuttle fliegen. Wir wissen beide, wie man sich groß macht und klein macht, also Shuttle groß und klein zaubert. Und von daher war das ganz schön, dass wir uns da abwechseln konnten.
Gibt es denn irgendwelche technischen Daten zu dem Shuttle? Wie schnell ist es?
Alles, ganz einfach. Alles das, was man sich wünscht, mit seinem Auto machen zu können, kann dieses Shuttle. Es kann sich ganz klein machen, es kann allem ausweichen, es kann überall hinreisen und wir stehen irgendwann im Stau und ich fahre zum Beispiel so einen SUV-Geländewagen und wünsche mir dann manchmal, ich möchte jetzt abbiegen und fahre einfach über diese Wiese und man macht es dann am Ende doch nicht. Mit dem Shuttle geht das.
Genau, kommen wir zum echten Autofahren, denn wenn Sie nicht im menschlichen Körper Streptokokken angucken und dann fahren Sie ein großes Auto heute, wie wir gerade gehört haben, sind aber damals einmal durch die Fahrprüfung gerasselt.
Ja.
Wie konnte das passieren? Was war da los?
Ein typisches Mädchenproblem, würde ich mal sagen. In der theoretischen Prüfung alles super. Und dann wir fahren und müssen rückwärts einparken und sind total aufgeregt. Und das Herz rutscht in die Hose. Und der Prüfer sagt am Ende, da sind Sie an fahrenden Autos zu dicht vorbeigefahren. Das machen Sie bitte nochmal. Also Boah, der Führerschein, der hat mir echt mehr schlaflose Nächte bereitet als später die Abiturprüfung, weil das lag mir irgendwie mehr. Dieses Autofahren, wenn jemand neben mir sitzt und drauf achtet, das finde ich heute noch schrecklich. Dann verfahre ich mich auch sofort. Dann biege ich gleich am nächsten Kreuz falsch ab.
Wie ist denn das in der Familie Ehlichmann? Also Sie haben diesen Land Rover und einen 3er BMW Cabrio. Sind Sie da die Nebenblondine und der Mann fährt oder fahren Sie?
Das kommt ganz drauf an, wer noch alles mit im Auto sitzt. Ich habe schon auf allen Plätzen in unseren Autos gesessen. Also ich lasse mich auch gerne fahren. Ich glaube, mein Mann fährt auch gerne, weil er fährt gerne ein bisschen schneller als ich. Ansonsten ist es so, ich sitze mal hinten, dann sagt er, wenn ein Kind schlecht ist, dann sagt er, ich muss vorne sitzen, sonst passiert hier gleich ein Unglück und dann setze ich mich bereitwillig überall dorthin, wo noch was frei ist.
Ich habe ja gelesen in unseren Vorbereitungsunterlagen, dass Sie mal auf der britischen Insel unterwegs waren und mit dem Linksverkehr da so Schwierigkeiten hatten. Mit einem Land Rover sollte man doch meinen, das geht.
Es war ein VW Golf und ich bin von London nach Sheffield gefahren und ich kann heute gar nicht mehr begreifen, dass ich so mutig war, weil die sind ja, alle anderen sind ja falsch gefahren und das war ein Nervenstress, denn ich hatte dieses Auto in London gemietet und das hatte dann eben, also war ein Schaltwagen, da war ja auch alles verkehrt und ich habe ewig mit der rechten Hand immer an dem Heber für das Seitenfenster rumgefummelt, habe versucht zu schalten. Ich war heilfroh, als ich am Ende dieses Auto bei der Autovermietung wieder abgegeben habe und habe gesagt, okay, ich habe mir bewiesen, dass ich das kann, aber ich möchte das in meinem ganzen Leben nie wieder machen.
Diesen Sommer wollen Sie sich einen Traum erfüllen und mindestens eine Nacht im Auto übernachten. Wo kommt denn der Traum her?
Ja, folgende Erklärung ist dafür die Ursache. Dieses Auto, was wir jetzt hier haben, das Land Rover Discovery, hat hinten drei Plätze, wo dann eben unterschiedliche Personen der Familie mal angeschnallt werden von mir. Und diese Steckverbindung für den Anschnallgurt, die liegt immer total plan, gerade versteckt die sich zwischen den Sitzen. Es kann also nie sein, dass man sich da mal drauf sitzt und hat dann irgendwie Aua Popo oder so, nie. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und dann sagte mein Mann, ja, das ist ja so, wenn die so schön gerade liegen, dann kann man in diesem Auto auch schlafen. Und dann habe ich gedacht, super, wir haben dieses 3-Mann-Zelt im Keller, da passen 5 sowieso nicht rein. Dann schlafen 3 im Zelt und 2 auf der ganz schön planen Ladefläche umgeklippten Rückbank von diesem Auto. Alle denken, ich bin bekloppt und sagen, Mama, versuch das doch erstmal in der Einfahrt. Aber das will ich nicht. Ich will ja nicht, warum die Zeitungsfrau kommen sehen, sondern ich will irgendwie am Meer die Sonne aufgehen sehen oder so. Also alle denken, ich mache das nicht, aber ich mache das ganz bestimmt.
Oh, bitte hören Sie auf Ihre Kinder und übernachten einmal in der Einfahrt.
Aber wieso? Ach,
da kriegen Sie Presse.
Abenteuer muss doch sein.
Jetzt erstmal der Mitfahrercheck, 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie vervollständigen müssen.
Okay. An Wigald Boning als Mitfahrer schätze ich besonders,
dass er einfach ein ganz toller Mensch ist, der nicht unter dem Druck steht, ständig witzig sein zu müssen.
An mir als Beifahrer ist schrecklich,
dass ich eine wahnsinnige Sepperin bin. Ich bin immer dem Gedanken erlegen, dass mein aktuelles Lieblingslied gerade auf irgendeinem Radiosender der Republik läuft. Ich muss es nur finden. Dann drücke ich.
In meinem Auto liegen rum?
Oh, Krümel. Krümel und runtergefallene Gummibärchen und eine Münze. Neulich habe ich eine Brille nach 3 Monaten wiedergefunden. Also da kann schon einiges mal verschütt gehen, aber ich denke mir immer, suchen hilft nichts. Man muss dann ab und zu mal wieder durchsaugen.
Auf meinem Foto im Führerschein sehe ich aus wie?
Oh, das möchte ich gar nicht beschreiben. Also, oh. Typisch 80er Jahre Friese, so ein bisschen lockig aufgetupft. Ich glaube, wie Frau Sommer aus der Kaffeewerbung.
Mein aktuelles Lieblingslied für lange Strecken ist?
Oh, ich mag unheimlich gerne Macklemore und nicht das alte, sondern das neue Hands Up.
Barbara Ehlichmann, keine Nebenblondine, wie wir gelernt haben, aber vielleicht, wenn sie auf ihre Kinder hört, und das sollte man ruhig tun, demnächst eine in der Auffahrt Übernachterin. Aber erstmal ab dem 14.05., also ab dem kommenden Dienstag, zu sehen, gemeinsam mit Wigald Boning in Die Insider bei der Erkundung des menschlichen Körpers auf Sat.1 Gold, immer um 10 vor 10 am Abend. Wir sagen herzlichen Dank, es war sehr schön mit Ihnen.
Ich danke für mich, war's auch schön und allen eine gute Fahrt, egal wo es hingeht.
Tschüss.
Okay. Tschüss.
U2 und Angel of Harlem bei den Sonntagsfahrern.
Und ja, auch mein mit, Angelchen. Ja,
Dankeschön. Ja. Du und ich wollte es gerade zu dir sagen, mit überirdischen Künsten ausgestattet. Mein Autopapst, boah, das ist ja hier wieder, also voller Liebe.
Aber was wäre ein Autopapst ohne Angel?
Gegen den Rest der Welt.
Ja, du, auch gegen den Rest der Welt werde ich immer an deiner Seite stehen. Mhm. Also mit Stützung.
In ehernem Harnisch.
Ja, auch wenn du untergehst, mach ich mit. Mir doch egal. Kessler gegen den Rest der Welt. Das Geräusch des anspringenden Motors eines Autos irgendwo aus der Region Berlin oder Brandenburg von Ihnen. Und der Rest der Welt ist heute Heiko. Hallo Heiko.
Hallo.
Hat quasi schon so im Self-Fulfilling-Management des Tages angerufen, um endlich auch mal sein Auto hier zu Gehör zu bringen.
Ja, es ist auch schwierig, bei euch durchzukommen und da muss man manchmal schnell sein.
Und haben Sie auch ein besonderes Auto?
Ja, ich denke schon.
Und was ist Ihre Prognose? Wird mein überirdischer Autopapst herausbekommen, was Sie fahren?
Also wenn das nicht täte, wäre ich eigentlich beleidigt.
Oh Gott.
Ich glaube, so schwer war es noch nie, Heiko.
Oh, ja, also die Regeln, wir werden gleich hören, wie der Motor klingt, wenn Heiko ihn nämlich anlässt. Dann darf Andreas noch 3 Fragen fragen und dann, jetzt ist der Druck gewaltig, aber
dann weiß er's.
Bin die Stütze.
Also Heiko, reiß an.
Wo stehen Sie denn da, Heiko?
Bitte?
Wo stehen Sie denn da?
Ich stehe jetzt abseits der Straße. Heute ist ein guter Tag, um über Brandenburgs Alleen zu cruisen und habe ich mal kurz angehalten.
Okay, ein Cruiser-Auto. Ja. Du siehst, ich bin hier schon so ein bisschen, um dir kleine Krümel aufzusammeln auf dem Weg.
Irgendwie hörte sich das eben fast wie die Waschmaschine von meiner Oma an, aber das kann es ja nicht sein.
Nee, ne? Wenn er cruist, ist es ein schickes Auto.
Genau, wie alt ist es denn, Heiko?
Baujahr 1991.
Und die Karosserie ist ein Kombi-Cabrio?
Ein Coupé.
Ein Coupé, wunderbar. Und die Marke entstammt welchem Lande?
Deutschland.
Und sind Sie so alleine am Cruisen oder macht man das mit anderen?
Nö, mit der Frau.
Aha, die sitzt jetzt auch neben Ihnen still.
Ja, genau.
Kann die mal Hallo sagen?
Die ist jetzt gerade mal verschwinden gegangen.
Ach, die pullert in die brandenburgischen Wälder, oder was?
Ja, wir haben uns gerade einen Parkplatz gesucht, damit sie auch ruhig ist.
Genau, das ist ja eine Sache, die erfordert eine gewisse Diskretion. Patricia, ich weiß nicht, ob du das weißt.
Ne? Ich kenne alle Wälder.
Also wir kommen zum Auto. Ich würde sagen, also ich habe, wie gesagt, ich hatte irgendwie da war eine Störung drin. Das hörte sich so ein bisschen. Ich würde sagen, es ist ein W124 Coupé.
Na, die Tür haben wir ja noch, oder?
Ach so. Oh,
ja.
Ja, dann nehmen wir die mal. Obwohl, die hätten ja kein Zapfenschloss, aber mach mal.
Blick. Ich gebe dir mal einen Tipp, sag jetzt nicht wieder W124.
Nee, die Tür war auch deutlich leiser, also ganz anders klang die. Ja, dann muss ich das, ja, was nehmen wir denn dann? Was haben wir denn noch, weil es Coupé 1991.
Du schaffst es.
Bleibt ja nicht mehr so furchtbar viel, nicht? Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Marke aus Stuttgart-Zuffenhausen? Porsche?
Nein.
Ach komm, jetzt ist aber auch eine Tür. Zweite Tür noch oder irgend sowas.
Zweimal Stuttgarter Firmen, dann weiß ich auch nicht. Nee. Was ist es denn, Heiko?
Das ist ein BMW 850i.
Da wärst du nie drauf gekommen.
Naja, also der war es einfach zu selten.
Ja. Ah, der Heiko hat ein seltenes Auto.
Ein sehr seltenes Auto.
Das heißt, wenn der jetzt da so cruist, dann kann man dem durchaus hinterherblicken und sagen, boah, da hat ja einer.
12 Zylinder, ja. Genau, deswegen auch dieser Motorsound, der so schwer zuzuordnen war. Wie lange hast du den?
Den habe ich seit 2007.
Also eine Dauerbeziehung.
Ja, ich hoffe noch sehr lange, ja.
So, jetzt haben Sie ja angedroht, dass Sie dann echt beleidigt sein werden, wenn Andreas das nicht raus will. Was machen Sie denn jetzt?
Ach, ich glaube, ich kann ihm noch mal verzeihen.
Ich dachte, er programmiert sein Autoradio.
Sie bekommen von uns ein Autobuch, Home Alone, Auto allein zu Haus von Tim Maxeiner. Ein Fotobuch von Häusern parkenden Autos in den USA. Sieht bestimmt sehr stylisch aus, geht Ihnen zu. Und wir wünschen noch einen schönen Sonntag. Ist sie wieder aufgetaucht mittlerweile?
Ja, ich sehe sie schon.
Ah, okay, gut.
Alles klar. Viel Spaß noch, ihr beiden.
Dankeschön.
Tschüss. Tja, Andreas, war wohl nichts, wa?
Du hast überhaupt eine Vorstellung, wie ein 850 aussieht?
4 Räder, Karosserie drüber und fährt.
Okay, mach mal Musik jetzt.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Sie können anrufen, wenn Sie eine Audienz beim Autopapst brauchen. 0331 70 99 111. Und Sie hören ja schon, er hat ein Lächeln in der Stimme. Er ist gut gelaunt. Ja, ne?
Ja, das kommt heute so zack, zack, zack. Ja?
Wie, was?
Ja, wie ein frisch aufgefülltes, gut geöltes Magazin.
Bist du?
Mit Lösungen. Ja?
Ach so.
Lösungen sind ja Probleme im Arbeitsanzug, weißt du ja. Ne?
Ja. Er funktioniert. Sie können dabei sein. 0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
Sehe ich dich da gerade tanzen?
Tanzen?
Ja. Oder was war das?
Ich weiß ja nicht, was du für Drogen nimmst, Patricia. Das sind jedenfalls zu viele. Ja? Also.
Du hast hier so Wippbewegungen gemacht. Keine Ahnung. Oder was ist denn sonst?
Dann bleiben wir bei Tanzen, meinetwegen, wenn es hier besser geht damit.
Hallo Benno.
Ja, hallo.
Was würde denn der Autopapst entdecken, wenn er um Ihr Auto herumtanzt?
Ja, also ich habe einen BMW 320D, Baujahr 2005. Und da leuchtet im Armaturenbrett von Zeit zu Zeit so eine Warnlampe, also das ganze Auto zu sehen ist und zusätzlich noch eine rote Leuchte oben links, was aber nicht mit dem Scheinwerfer zusammenhängt. Und da weiß ich, ist es auch ein leichter Leistungsabfall zu festzustellen beim Fahren, ein etwas höherer Verbrauch, hat 100.000 Kilometer runter und ja, da weiß ich jetzt nicht genau, was es sein kann.
Ist denn das und zu bestimmten Situationen findet es immer wieder statt oder völlig zufällig?
Eher zufällig. Also nach dem Starten, 2-3 Minuten geht es mal an, bleibt eine Zeit, dann geht es wieder aus.
Okay, es kann die Signalisierung sein der Filterregenerationsphase. Ja, der hat ja einen Partikelfilter und die werden regeneriert. Also in Form von erhöhter Abgastemperatur, da wird er eben freigebrannt und da hat das Motorsteuergerät dann eben diese Regenerationsroutine drauf und deswegen hat man auch nicht die Leistung, die man sonst hat. Jedenfalls so lange nicht, bis der Filter dann wieder den Durchgang hat, dass das Steuergerät zufrieden ist. Es könnte also sein, dass das was völlig Normales ist und diese Blinkelämpchen lediglich der Information des Fahrers dienen.
Ja, also das ist noch das alte Modell. Ein Partikelfilter müsste er nicht haben. Also der ist 2005.
Aber der hat doch eine grüne Plakette, oder?
Der hat eine grüne Plakette, aber keinen Filter drin.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Euro 4 Auto gab ohne Partikelfilter. Aber eine andere Erklärung hätte ich dafür jetzt zunächst mal nicht.
Benno, wo sind Sie denn da gerade? Ist das Ihre 17-köpfige Familie, die wir im Hintergrund hören?
Nein, ich bin auf einem Tennisclub.
Um die Sache nochmal zu beenden, ich würde vielleicht mal die Bedienungsanleitung konsultieren. Da steht dann erstens drin, was diese rote Lampe soll. Also mir sagt natürlich rote Lampe als solches nichts. Ja, also müsste ich sehen, was es ist. Und möglicherweise steht dann auch gleich die richtige Erklärung. Aber wie gesagt, von hier aus mit der Schilderung sehe ich keinen Defekt, sondern nur eine Lebensäußerung der Motorsteuerung.
Benno, Ihr Auto kennen wir jetzt. Was tragen Sie so zum Tennisspielen?
Ein rotes Shirt, weißes Höschen und, und normale Tennisschuhe.
Was steht heute noch an?
Ja, ein Punktspiel gegen eine Berliner Mannschaft aus Steglitz und
Wir drücken Ihnen die Daumen und freuen uns natürlich, dass trotz der Anspannung vor einem wichtigen Punktspiel erstmal noch schnell der Autopapst angerufen wird.
Genau, naja, der dient ja der Erleichterung. Benno, alles
Schönen
Gute.
Sonntag, tschüss.
Alles klar, danke. Tschüss.
Und weiter geht's mit Christian.
Ja, hallo, ihr zwei, ich grüße euch.
Christian, was haben Sie an?
Was ich anhabe, das verrate ich nicht. Auf jeden Fall bin ich umfangreich bekleidet.
Ausreichend bekleidet.
Ja, gerade so fürs Wetter, genau. Meine Problematik, ich habe vor 10 Jahren einen Toyota Corolla gekauft in der Annahme, dass der niemals kaputt gehen wird.
Ja, hätte ich sofort unterschrieben, diese Annahme?
Ja, sehen Sie. Und jetzt scheint irgendwie was ein Cut zu sein. Also bei Tempo 100 geht die Lampe für den Motorblock gleichzeitig an mit Traktionskontrolle und VCS, also vorne auch zum ESP. Und der Toyota-Schrauber sagt halt, das wird mir bei 100 wieder passieren, weil das Benzingemisch zu mager ist und der Cut nicht mehr richtig voll läuft. Ich wollte jetzt wissen, kann ich eigentlich jetzt bis 2015, bis zur nächsten AU, trotz Kontrollleuchten damit noch richtig fahren? Oder gibt es da gesundheitliche Gefährdungen für mich oder andere?
Naja, also wenn die Lampe angeht, dann bedeutet das, dass die Motorsteuerung eine Abweichung vom Normalzustand festgestellt hat. Irgendein Sensor gibt andere Werte aus und daraufhin fällt der in den Notlaufmodus. Und der Notlaufmodus äußert sich bei Ihrem Auto offenbar auch so, dass ESP und ASR oder was die beiden anderen Lämpchen, die Sie da genannt haben, dass die eben automatisch abgeschaltet werden. Ja, das ist nur ein Folgefehler. Also die sind für sich betrachtet erstmal nicht defekt. Und ich glaube, dass man diese Störung, die da anliegt, die kann man ohne weiteres diagnostizieren, indem man eben den Fehlerspeicher ausliest. Wobei gerade bei einem japanischen Auto möglicherweise nicht jede Feld-, Wald- und Wiesenwerkstatt dazu in der Lage ist. Also um da eine Diagnose zu machen, würde ich dann wirklich mal zum Vertragshändler gehen und mir ein Angebot machen lassen. Das ist ja noch bezahlbar, denn mit gutem Gewissen würde ich damit jetzt nicht weiterfahren, denn die Abgasqualität ist dann eben nicht so, wie sie sein könnte und muss ja nicht sein.
Christian.
Genau, alles klar.
Viel Erfolg. Tschüss.
Ja, schönen Sonntag. Tschüss.
Okay, ja, ciao.
Wenn du jetzt sagst, so ein japanisches Modell auszulesen, kann nicht jede Werkstatt, ist das dann auf Japanisch oder warum?
Nein, weil die im Verhältnis zu anderen Marken und Herstellern eben relativ selten am Markt sind und bei den freien, in Anführungsstrichelchen, Diagnosegeräten sind dann eben die Diagnosedaten da nicht hinterlegt.
Die sind aber immer auf Englisch oder was?
Nein, die sind auch auf Deutsch und die sind auch international genormt. Nur die Unterschiede zu den einzelnen Motorsteuerungen, die markenspezifisch sind, gibt es eben trotzdem und um die zu hinterlegen in so einem Diagnosecomputer, das erfordert Mühe und kostet eben Geld. Und manche Werkstatt sagt sich, da kommt nur alle 2 Jahre mal einer, den Datensatz kaufe ich mir eben nicht. Punkt. Da ein Knaller, nicht? Up around the band.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, du bist dann eigentlich noch zu klein, oder? Für CCR hat sie damals richtig schön, Anfang der 70er, richtig schön.
Quark im Kühlschrank.
Genau. Da fuhren die Jungs, die Fogartys und der Duke Clifford, das war, glaube ich, der Drummer, die fuhren alle Porsche. Und die hatten so eine alte Lagerhalle. Die eine Hälfte war Autowerkstatt und die andere Hälfte Musikstudio. Und da war ich natürlich total begeistert. Und der Song jetzt, der ist natürlich auch nichts weiter als ein Lied über die Ausfahrt am Sonntagnachmittag.
Du warst damals ja schon weit über 20, oder?
Ich hatte schon mehrere Autos am Baum zerschossen.
Audienz beim Autopapst.
Ja, eine gewisse Weisheit muss man auch haben, wenn man anderen helfen möchte. Also ansonsten wirkt das auch relativ unglaubwürdig. Deswegen
vielen Dank, dass du nicht Altersweisheit gesagt hast.
Ein gereifter Mann bei mir im Studio, der jetzt in diesem Fall Mike hilft. Hallo Mike.
Hallo Patricia, hallo Andrea. Ich bin auch gereift, jawohl. Grüß euch.
Und gereizt, weil das Auto nicht funktioniert.
Genervt. Nee, es funktioniert schon. Gibt ein kleineres Problem, wenn ich loslegen darf. Und zwar ist Nissan Almera Baujahr 2000, 1,4 Liter. Ich glaube, das nennt sich Hatchback. Beim Bremsen vorne rechts gibt es immer so ein leichtes Kratzgeräusch, aber allerdings nur im Herbst und im Winter. Und TÜV haben wir jetzt neu bekommen.
Also die Bremswerte waren offenbar in Ordnung?
Wunderbar, gar keine Probleme.
Hm.
Und wenn es warm ist, sind diese Kratzgeräusche dann halt weg.
Okay, also das kann zum Beispiel sein, so eine Mini-Korrosion. Die Bremsscheiben, wenn so ein Auto eine Weile steht, eine Weile kann schon nach 2 Tagen sein und es regnet, dass da so eine leichte Flugrostschicht sich drauf bildet und die hört man dann, bis sie weggebremst ist. Irgendwann ist es dann weg, nach 3-mal Bremsen hört es auf.
Genau, sowas aber nicht. Das ist halt immer dann so. Kurz bevor es steht, dann ist es wirklich, ich habe das Gefühl, es wenn sich praktisch zwischen Bremsscheibe und Bremsstein ein richtig fester Stein reingibt.
Das wäre genau das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, um da ganz sicher zu gehen, würde ich den einfach mal auseinandernehmen, den Bremssattel, und den Belag rausziehen und angucken. Sowas kann passieren, dass sich da ein kleines Steinchen verklemmt und da drin bleibt. Ne?
Mike,
okay.
Schönen Sonntag.
Vielen Dank. Auch so. Tschüss.
Tschüss. So, weiter geht's mit Peter. Hallo Peter.
Ja, hallo ihr zwei. Hallo.
Was ist bei Ihrem Auto?
Und zwar, ich habe einen VW Käfer Cabrio, 79er Baujahr. Und ebenfalls die Bremse, das scheint momentan ein beliebtes Thema zu sein. Wir haben folgende Schwierigkeit. Wir haben im letzten Jahr die Bremsen komplett neu machen lassen, bis auf die Scheiben vorne.
Mhm.
Sind circa 1500 Kilometer gefahren und waren neulich durch Zufall auf so einem Treffen, wo die D-Class angeboten hat. Und da haben wir bei den Bremsen festgestellt, rechte Seite innen, der Bremsbelag war ziemlich einseitig runter.
Mhm.
Daraufhin haben wir vorne jetzt nochmal komplette Belege und Scheiben jetzt wechseln lassen.
Mhm.
Und haben nach wie vor so ein quietschendes Geräusch. Also wir hatten stellenweise wirklich schon die Vermutung, dass irgendwie Jungfamilien den Nisten, Vogelfamilien im Radkasten haben und fahren
quick, 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 quick.
Genau, und fahren hier einfach zu schnell. Werkstatt sagt, Zange vorne, das löst alles ganz normal. Aber das Quietschen irgendwie.
Na okay, löst alles ganz normal ist natürlich immer relativ. Nicht? Mhm. Ich würde jetzt als erstes mal gucken, ob die ob die Trommeln, also die Felgen warm sind nach einer normalen Fahrt. Also handwarm ist okay an der Vorderachse. Wenn die aber so warm sind, dass der Lack schon fast Blasen schlägt, dann ist es zu warm. Und die Ursache kann doch der Bremssattel sein, weil die Käfer-Bremssattel aus dieser Generation, das waren üble Quietscher, also die waren wirklich suboptimal. Mhm. Hätte man die so gar nicht bauen dürfen, aber da ging es wieder ums Geld. Und was höchstwahrscheinlich dann auch die Ursache ist, die Bremsschläuche an der Vorderachse, die sind wahrscheinlich auch zu alt und von innen zugequollen und lassen den Bremsdruck beim Loslassen des Bremspedals nicht sofort wieder weg und dadurch schleifen die immer zu lange, die Belege. Mhm. Deswegen nutzen die sich auch so schnell ab. Mhm. Also die reine Hardware als solche ist schon mal erneuert. Was ich jetzt noch machen würde, wäre also entweder mal ein paar Austauschbremszangen und auf jeden Fall neue Bremsschläuche.
Ja, okay. Also
Peter, welche Farbe hat der Käfer?
Es ist eine Limited Edition, ist ein Triple White, also innen, außen und Verdeck alles weiß.
Und warum sind Sie so ein Käfer-Fan?
Also das war quasi lieber auf den ersten Blick, das ist so ein Zufallskauf, den man da getätigt hat. Wir wollten eigentlich einen T2 kaufen, kam dann mit dem mit Freunden ins Gespräch, die so ein Fahrzeug haben und meinten dann, ah, wir haben noch einen, der hat so einen Käfer stehen und ja, und einfach toll.
Jetzt geht's halt immer im Käfer statt im Bullibus im Süden in Urlaub.
Und das Schöne ist, wir fahren offen. Ne? Wir waren jetzt in Hannover zum Maikäfertreffen, also kann ich nur empfehlen, ganz super, ganz toll. Sehr schöne Autos.
Peter, schönen Sonntag noch.
Ebenfalls, vielen Dank.
Tschüss. Würde man jetzt heute unseren Fehlerspeicher auslesen, dann würde bei dir stehen, brillant wie immer, nirgendwo hat irgendein Lämpchen geglüht, war alles perfekt. Okay, bei gestern ging den Rest der Welt, aber Kleinigkeiten.
Und du? Was war bei dir?
Keine Ahnung.
Notlauf? Nee, Vollpower.
Ja, und jetzt laufe ich auch langsam heiß. Ich glaube auch, verschiedene Temperaturfühler funktionieren nicht mehr. Nächsten Sonntag was Besonderes. Wir senden nämlich live wie immer, aber aus der Klassikremise. Und
genau.
Sie können vorbeikommen.
Die Klassikremise liegt in Moabit, in der Wiebestraße. Und da gibt es schöne alte Autos. Ich komme auch mit einem, wenn er denn anspringt.
Ja.
Patricia sowieso, oder?
Ich komme auch mit einem alten, das springt immer an. Und Sie können natürlich auch, wenn Ihre Autos noch fahren, aber sonstige Probleme haben, mit denen da vorbeikommen. Andreas guckt dann mal wirklich rein. Das ist dann sozusagen auch das Prüfen, ob du mehr als nur reden kannst.
Genau, vielleicht erkenne ich die Lichtmaschine tatsächlich.
Den Motor findest. Also nächsten Sonntag ab 12 Uhr Klassikremise im Moabit. Die Sonntagsfahrer.
Machen Sie es gut.
Tschüss.